Und ist das, was ich möchte, wirklich Nähe? Ja. Oder ist es einfach nur ein Festhalten? Und ist Festhalten denn tatsächlich Nähe? Diese Frage, die würde ich dich einladen, auch wirklich mal ein bisschen tiefer sacken zu lassen und vielleicht damit mal ein bisschen spazieren zu gehen. Ist das, was ich von meinem Partner oder meiner Partnerin will, wirklich Nähe? Und führt das wirklich zur Verbundenheit? Oder führt das einfach nur für mich zur Sicherheit und lässt den anderen gar nicht wirklich sein, so wie er oder sie sein möchte? Und ist das wirklich Nähe, was dann entsteht? Oder ist das nicht eher Co-Abhängigkeit, die ich dadurch immer wieder neu kreiere?
Beziehungslounge, dein Podcast für ehrliche Gespräche über Beziehungen. Du möchtest aus alten Beziehungsstrukturen aussteigen und bist neugierig, Beziehungen einmal neu zu denken und neu zu fühlen? Dann bist du hier genau richtig.
Herzlich willkommen zur neuen Folge.
Ja, ich freue mich. Hallo.
Heute durfte ich das Thema aussuchen.
Stimmt, habe ich schon ganz vergessen.
Ja. Genau. Oft ist es so, es ergibt sich ganz organisch irgendwie das Thema. Und dieses Mal haben wir wirklich ein bisschen überlegt. Und dann habe ich gedacht, Nähe und Distanz wäre doch cool heute.
Mhm. Thema, Dauerthema, immer Thema, Nähe, Distanz. Mhm. Was, wenn der eine mehr will als der andere? Wer kontrolliert dann die Beziehung? Der Distanz hat, der mehr Verlustangst hat und deswegen mehr Nähe will. Da kommen wir in die ganzen Bindungsthemen sofort richtig tief rein. Also super Thema, freue mich drauf.
Yes, ich mich auch. Bin ganz gespannt. Wir haben einige Fragen reingekriegt. Und ich würde vorschlagen, ohne große Umschweife starten wir doch direkt rein. Ja? Eine ganz
Jetzt kann ich es auch nicht mehr. Spiegelneuronen lassen grüßen. Ich glaube, alle wissen, was mit der Essenz.
Essentielle? Wollte ich essentiell sagen.
Existenziell? Kommt da nicht noch ein Thema mit rein?
Nee, weil es ist nicht existenziell und essentiell. Ja, und ich wollte beides miteinander vermischen. Gut, okay. Eine ganz essentielle Frage, die wir uns immer stellen. Wie ist das denn, wenn man in einer Beziehung unterschiedliche Nähe-Distanz-Bedürfnisse hat? Also die eine Partei möchte mehr Nähe, die andere möchte mehr Distanz. Wie geht man damit um?
Ja, also als allererstes muss ich sagen, ich habe noch kein Paar erlebt, das genau die gleiche Nähe-Distanz, das gleiche Nähe-Distanz-Bedürfnis hat. Vielleicht gibt es sie, ich kenne sie nicht, also ich möchte es nicht ausschließen, dass es das gibt. Es gibt es manchmal zeitweise, dass man das gleiche Nähe-Distanz-Bedürfnis hat, aber eine Beziehung, die über Jahre existiert, also eine langjährige Beziehung, kommt immer wieder an Punkte, wo beide unterschiedliche Nähe-Distanz-Bedürfnisse haben. Das hat ganz, ganz unterschiedliche Ursachen. Das hat meistens was damit zu tun, wo stehe ich gerade? Wie gut bin ich gerade mit mir selbst angebunden? Wie geht es mir gerade? Wenn es mir nicht so gut geht, bin ich dann eher ein Mensch, der, wenn es mir nicht gut geht, mehr Raum für mich braucht? Oder bin ich jemand, der in den Kontakt geht? Also bin ich eher ein extravertierter Mensch oder ein introvertierter Mensch? Ein extravertierter Mensch reguliert sich im Kontakt. Und ein introvertierter Mensch reguliert sich mit sich selbst im Kontakt mit sich, um erstmal in sich wieder klar Schiff zu machen. So, und deswegen habe ich dann natürlich ein ganz anderes Nähe-Distanz-Bedürfnis, je nachdem, was ich so mitbringe. Also das ist schon mal der eine Punkt. Dann kommen die ganzen Traumata, Verlustängste, Bindungsstile dazu. Dann gibt es natürlich Bindungsstile, die eher ängstlich sind. Die möchten dann mehr Nähe, um immer wieder zu merken, du bist noch da, weil das dann Sicherheit generiert, Wert generiert. Es gibt eher die vermeidenden Menschen, die brauchen ganz viel Distanz, weil sie die Befürchtung haben, sich im Kontakt zu sehr zu verlieren oder ihre Autonomie zu verlieren oder ihre Eigenbestimmung zu verlieren. Also das hat dann eher was mit den Bindungserfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, damit was zu tun, welches Nähe-Distanz-Bedürfnis ich habe. Und dann kann es auch passieren, dass irgendwelche Dinge im Leben passiert sind, die too much sind. Nervensystem ist komplett überfordert. Dann suche ich eigentlich keinen Kontakt, sondern dann ist mir jeder Kontakt zu viel Reiz. und ich versuche irgendwie mich abzuschotten. Das ist jetzt nicht so sehr Beschäftigung mit mir selber, wie es ein introvertierter Mensch tut, sondern das ist eher, würde ich sagen, ich weiß nicht, wie du es nennen würdest, aber es ist dann eher so ein Abschotten. Also ich kriege dann gar nichts mehr mit. Ich will mich dann einfach nur dumpf machen. Und das heißt aber auch, kein Kontakt fühlt sich an wie Distanz für den anderen, aber ist auch keine Nähe zu mir selbst, sondern das ist dann einfach dieser leere Zustand, wo so gar nichts groß ist.
Könnte man fast so ein bisschen von Dissoziation sprechen, was ja unterbewusst passiert, wenn wir in einem Ausnahmezustand sind, weil alles gerade super viel ist. Und wenn wir dissoziieren, können wir nicht echt in Kontakt treten. Also wir können vielleicht in einem hochfunktionalen Dissoziationsmuster trotzdem weiter die Partnerperson sein, damit es quasi nicht auffällt. Aber wir spüren das ja dann nicht. Also wir sind ja dann nicht wirklich in Verbindung, sondern wir spielen. Auch nicht bewusst, yeah. Aber also das funktionale Muster in uns zieht einfach weiter durch. Aber eine wirklich echte Verbindung ist dann an dem Punkt nicht möglich, wenn wir schon so leicht dissoziiert sind, also so uns weg von uns drücken, uns nicht mehr spüren, uns irgendwie wegbeamen, rausbeamen.
Ja. Was ich auch ganz interessant finde, gerade wenn wir über Distanz sprechen, dann ist das ja, gerade wenn wir jetzt uns das hier angucken, was wir gerade gesagt haben, gibt es ja unterschiedliche Formen von Distanz. Einmal dieses Wegbeamen, dieses Dissoziieren. Das ist ja eine andere Distanz als die Distanz, wo ich sage, ich brauche Distanz, um wieder bei mir einzuchecken. Und genauso ist die Nähe eine andere Nähe, wenn ich sage, ich halte mich an dir fest, ich brauche dich unbedingt, dass du jetzt da bist. Das ist eine ganz andere Nähe, als ich trete wirklich mit dir als autonom eigenständigen Menschen in Kontakt. Also wenn wir von Nähe und Distanz reden, dann müssen wir, finde ich, einen ganz großen Unterschied machen zwischen, ist das jetzt ein Schutzverhalten, ist das jetzt ein Nervensystemzustand, der über- oder unterreguliert ist und ich deswegen auf Nähe und Distanz. Es sieht so aus wie Nähe und Distanz, ist aber keine Nähe, also ist nur äußerlich Nähe und Distanz. In Wirklichkeit ist es entweder festhalten oder komplett dissoziieren oder nur teilweise dissoziieren, je nachdem, wie wir es nennen. Oder ist es wirklich, reden wir wirklich von diesem ganz klassischen Nähe und Distanz. Ich brauche Kontakt zu dir, nehme dich als Menschen wahr, der du bist. Und ich brauche Kontakt zu mir, nehme mich als Menschen wahr und mit mir selber nah. Also, ne, das ist eine ganz andere, hat ein ganz anderes Geschmäckle letztendlich, wenn wir uns das angucken. Wovon reden wir hier eigentlich? Von Nähe und Distanz? Reden wir wirklich von Nähe und Distanz? Oder reden wir von Schutzmustern, von Festhalten, von Bindungsstilen, von Verlustangst, von Bindungsangst, von diesen ganzen Dingen? Wovon reden wir hier eigentlich? Und da dürfen wir, glaube ich, nochmal ganz, ganz genau hingucken. Es sind nicht die gleichen Dinge.
Und wie können wir das machen, wenn wir jetzt nicht genau wissen, okay, bin ich jetzt im Schutzmodus oder bin ich nicht im Schutzmodus? Also ich stelle jetzt einfach mal die Frage, weil ich glaube, das ist jetzt so, ne, die logische Konsequenz. Wie können wir das in den Alltag übersetzen?
Ja, genau, also da wieder Schutzmodi, hatten wir auch schon mal in einer anderen Folge drüber gesprochen, vielleicht können wir es auch verlinken. Schutzmodi fühlen sich immer eng an, Schutzmodi fühlen sich immer bedürftig an. Sie fühlen sich immer, oder sie haben ein gewisses Druckpotenzial. Also der Körper fühlt sich ganz anders, als wenn ich mit mir in einen Kontakt treten will oder mit dir in einen Kontakt treten will. Also mit dir in einen Kontakt ist, in einen Kontakt entsteht Nähe zu dir, Verbundenheit. Und mit mir in Kontakt steht zu mir Verbundenheit. Also wenn die Verbundenheit außen vor bleibt, sind wir in der Regel in einem Schutzmodus, weil da geht es nur um Sicherheit und um Vermeidung von dessen, wovor wir am meisten Angst haben in dem Moment. Fühlt sich körperlich ja komplett anders an.
Ganz genau, wollte ich auch gerade sagen. Und da vielleicht erinnert sich die ein oder andere an die Folge über Grenzen. Ich glaube, Grenzen Teil 2, wo ich meine Geschichte geteilt habe, wie ich rausgefunden habe, wie sich Grenzüberschreitung anfühlt. Und da haben wir auch schon mal kurz drüber gesprochen, dass es diese somatische Signatur sozusagen gibt, die sich bei jedem anders anfühlt. Also wir können jetzt pauschalisierend sagen, dass sich im Schutzmodus zu befinden ganz häufig anfühlt wie Enge, wie Zumachen, wie Druck, vielleicht auch wie Beklemmung, Kurzatmigkeit, wenig Bewegungsfreiraum. Also alles ist so ein bisschen eng und hat so einen Käfigcharakter. Aber darunter kann man sich selten was vorstellen. Es hilft wirklich in den Momenten mal so richtig neugierig, erforschend mal wie so eine Landkarte sich zu malen innerlich und mal rauszufinden, okay, wie ganz konkret fühlt sich das jetzt gerade körperlich in mir an? Ich bin jetzt gerade im Schutzmodus oder ich war vielleicht gestern im Schutzmodus und ich erinnere mich daran, wie sich das angefühlt hat und dann mache ich es mal konkret. Dann benenne ich es mal richtig und dann finde ich Punkte, an denen ich mich sozusagen festhangeln kann und an denen ich erkennen kann, okay, das ist gerade mein Schutzmodus und so fühlt er sich gerade an. Und wenn ich das verinnerlicht habe, dann weiß ich ja ab jetzt, okay, so sieht es jetzt gerade aus und dann kann ich auch ganz anders dem begegnen, als wenn ich gar nicht weiß, was da überhaupt gerade los ist. Also ich muss ja erstmal irgendwie eine Landkarte in mir bauen und mich selber kennenlernen. Das kann man dann ganz toll mit in den Alltag nehmen. Es erfordert natürlich Zeit, Geduld, es klappt nicht immer. Und dann gibt es Tage, da gehst du wieder drüber und da fällt es dir doch wieder nicht auf. Und das ist aber genau Teil von diesem ganzen Prozess. Gehört genauso dazu. Diese Kurve ist ja nicht linear, sondern die geht wirklich auf und ab und auf und ab. Aber wenn wir rauszoomen, dann merken wir, dass wir immer klarer in uns werden mit unseren somatischen Empfindungen, Sensationen und all dem, was in uns so abgeht.
Ja, lass uns mal weiter gucken in die nächsten Fragen, weil ich habe so gerade das Gefühl, dass Nähe und Distanz echt ein Thema ist, was wir uns wirklich dürfen uns mal anders anzugucken. War das jetzt richtiges Deutsch?
Das war kein Satz, aber
wir dürfen uns das mal ganz anders angucken als in dieser klassischen ich will Nähe, er will immer Distanz, er vermeidet und so weiter, dass man da mal einen anderen Blick drauf kriegt, weil ja. Vielleicht kommen wir über die anderen Fragen noch zu anderen Blickwinkeln. Ich finde es gerade ganz spannend, so
yes,
da nicht so pauschal über Nähe und Distanz zu reden.
Sondern immer auch zu schauen, was steckt denn wirklich dahinter.
Richtig. Und ist das, was ich möchte, wirklich Nähe? Ja. Oder ist es einfach nur ein Festhalten? Und ist Festhalten denn tatsächlich Nähe? Diese Frage, ja. Die würde ich dich einladen, auch wirklich mal ein bisschen tiefer sacken zu lassen und vielleicht damit mal ein bisschen spazieren zu gehen. Ist das, was ich von meinem Partner oder meiner Partnerin will, wirklich Nähe? Und führt das wirklich zur Verbundenheit? Oder führt das einfach nur für mich zur Sicherheit und lässt den anderen gar nicht wirklich sein, so wie er oder sie sein möchte? Und ist das wirklich Nähe, was dann entsteht? Oder ist das nicht eher Co-Abhängigkeit, die ich dadurch immer wieder neu kreiere?
Oh, das müssen wir unbedingt in das Seminar mit reinnehmen.
Ja. Wollen wir irgendwas zum Seminar sagen?
Können wir, klar. Hast du Lust? Kleiner Zwischenwerbeblock.
Genau, kleiner Zwischenwerbeblock, weil Co-Abhängigkeit ist genau das Thema, was wir in unserem nächsten Präsenzseminar uns anschauen wollen. Wie entsteht Co-Abhängigkeit? Wie kommen wir da wieder raus? Was hat das mit dem Nervensystem zu tun? Und ja, wenn es dich interessiert, dann schau doch gerne mal auf unsere Seite dafür. Die werden wir hier auch verlinken unter dem Podcast. Das Seminar findet vom 3. September bis 6. September im wunderschönen Seminarhaus Sampona statt. Bei Wiesbaden ist das. Wir werden uns da 4 Tage lang wirklich sehr, sehr intensiv, achtsam, nervensystemfreundlich und beziehungsorientiert den ganzen Themen zuwenden. Also wenn du Lust hast, schau gerne mal vorbei. Und vielleicht sehen wir uns da.
Yes.
Werbeblock beendet.
Okay. Vielleicht passt das auch ganz gut, weil wir jetzt gerade so ein bisschen somatisch gerade schon gesprochen haben. Wie komme ich wieder schneller ins Fühlen, wenn ich auf Distanz bin? Und ich finde, die Formulierung ist eigentlich total cool, weil es geht gar nicht um die Distanz zum Partner oder zur Partnerin, sondern um die Distanz zu einem selbst. Daran merken wir es ja gerade. Wir sind auf Distanz.
Ja.
Nicht nur zum Gegenüber, sondern vor allem zu uns. Und wir merken es daran, dass wir uns nicht fühlen. Ja. Und die Person, die gefragt hat, hat ja auch gesagt, okay, ich möchte mich wieder schneller fühlen. Das mit dem schneller fühlen ist immer so ein bisschen, das erzeugt immer sehr viel Druck. Das vielleicht schon mal vorab. Aber es ist spannend wieder, ne? Es geht nicht unbedingt um die Distanz zum Gegenüber, sondern immer erstmal um Distanz zu mir. Und wenn ich selbst mit mir in Distanz bin, kann ich keine Nähe mit wem anders aufbauen. Zumindest keine echte, verbundene, offene, achtsame Nähe. Also total spannend.
Und ja, da fühlt man ja auch dann was ganz, also wir fühlen ja immer irgendwas, also auch wenn wir Leere fühlen oder wenn wir nichts fühlen, dann fühlen wir ja auch dieses dumpfe Nichts. Also ist doch auch ein Gefühl, oder? Was würdest du sagen? Also ich meine, das ist ja ein Gefühl. Ist ja nicht nur Gefühl, heißt ja nicht nur, ich habe irgendwie Herzklopfen und ich habe Liebe und ich habe Wärme und so. Das, die anderen Dinge, das sind ja auch, also nichts fühlen. Geht das überhaupt? Also wirklich nichts fühlen oder ist das nicht auch dieses Nichts fühlen ein Fühlen?
Das ist eine Gefühlsqualität, die wir als Leere wahrnehmen. Es ist aber kein Nichts. Es gibt doch gar kein Nichts. Es gibt im Universum nirgendwo ein Nichts. Ja. Existiert gar nicht. Also nichts gibt es nicht, aber es kann sich anfühlen wie krasse Leere. Und das ist einfach auch die, also ganz oft ist es dieses abgespalten sein, was dieses Gefühl von dumpfer Leere, wie du es nennst, finde ich auch sehr treffend. Was hat sowas Dumpfes, sowas Hohles irgendwie? Das ist aber nicht nichts, sondern das hat eine ganz bestimmte Qualität. Mhm. Und die ist aber extrem, extrem unangenehm und die wird, das beobachte ich, mit zunehmendem technischen Fortschritt in unserer Gesellschaft immer schlimmer und immer unerträglicher für uns, weil wir immer weniger konfrontiert sind mit Stille, mit Leere, mit leerem Raum, sondern wir füllen ja jede Sekunde mit Reizen. Und die Reize insgesamt werden auch mehr und schneller und bunter und lauter und chaotischer und immer mehr an Dopamin geknüpft. Das ist jetzt eh auch nochmal ein anderes Thema, aber das sorgt dafür, dass wir immer schlechter darin werden, auch die weniger lauten und explosiven, wollte ich fast schon sagen, Gefühle in uns wahrzunehmen, sondern das, was eher still und dumpf und leise und leer ist. Und deswegen streichen wir vielleicht mal das schnell einfach raus aus der Frage. Es geht nicht irgendwie darum, schneller an irgendwas zu werden. Du hast genau dein Tempo. Du hast genau dein Tempo, jeder bringt seine eigene Biografie mit, jeder hat auf unterschiedliche Arten gelernt, sich selbst zu fühlen oder eben nicht zu fühlen und wir alle starten an unterschiedlichen Punkten und wenn es dir schwerfällt, dich selbst zu fühlen, dann ist das die Erkenntnis, mit der du da jetzt reingehen darfst und Step by Step in kleinen Schritten mit Geduld anfangen darfst, liebevoll zugewandt, deinen Fokus und deine Aufmerksamkeit mehr in deinen Körper zu bringen. Und das können ganz kleine Dinge sein, wie zwischendurch immer mal zu üben, ob ich meinen kleinen Zeh spüren kann. Den linken. Oder kann ich spüren, dass ich gerade Unterwäsche trage, wenn ich welche trage? Oder spüre ich meine Nasenspitze? Also ganz banale Sachen, einfach mal so ein bisschen experimentell neugierig zu gucken, okay, was fühle ich denn überhaupt in meinem Körper? Erstmal ganz ohne Ziel, sage ich mal. Ohne jetzt sofort die Universal-Quick-Fix-Heillösung haben zu wollen.
Mir ist gerade bei dem Moment gekommen, als du gesagt hast, ohne Ziel, das ist auch etwas, was ich immer mehr beobachte, je länger ich mit Menschen arbeite, ist diese Zielorientiertheit, die sehr viel Druck macht und die eigentlich nicht zulässt, dass sich etwas verändert, was ich noch nicht kenne. Also wenn ich sehr zielorientiert bin, dann glaube ich ja, an dieses Ziel kommen zu können, wenn ich dies und jenes tue. Also mir kommen nur die Gedanken, die ich jetzt schon habe und die ich kenne, um an dieses Ziel zu kommen. Und wenn ich an diesem Ziel bin, dann passiert eigentlich genau das Gleiche vom selben. Nämlich vielleicht bei der Fragestellerin der Zustand von, jetzt fühle ich wieder was, aber es ist nicht stabil, weil ich habe Angst davor, wieder dieses leere, dumpfe Gefühl von Distanz zu füllen. Ja. Also es kommt dann auch wieder dorthin, weil ich eigentlich immer nur reproduziere das, was ich schon kenne. Und dieser Moment, einfach mal etwas zu tun, ohne Sinn, ohne Ziel, wie zum Beispiel den Link, was du gerade gesagt hast, den linken Zeh zu spüren, dann denkt man sich, hä, was soll das bringen? Oder die Nasenspitze zu spüren oder mal irgendwas zu spüren, was nicht mit einem bestimmten Ziel verbunden ist, nicht mit etwas, wo ich hinkommen will und dann habe ich einen veränderten Zustand und diesen veränderten Zustand versuche ich darüber zu erreichen, dass ich eben das, was ich denke, versuche umzusetzen. Sondern dass ich wirklich einen kompletten irgendwas Absurdes mache, wie wie du eben das gesagt hast, mit dem linken Zeh spüren, ne? Finde ich sehr schönes Beispiel. Öffnen wir den Raum für etwas, was wir nicht bestimmen, was wir nicht mit unseren Gedanken und mit unserem Verstand vorher schon festgelegt haben. Wenn ich jetzt das und das tue, dann erwarte ich, dass ich dann und nach dieses Gefühl habe und dass daraus das folgt. Ne? Wenn ich jetzt denke, okay, ich fühle jetzt meinen linken Zeh und jetzt fühle ich das nochmal, da habe ich normalerweise keine Erwartungshaltung hinter mir, es sei denn, ich mache immer wieder, dass ich den linken Zeh spüre, dann sollte ich mal einen anderen Zeh oder einen anderen Finger oder etwas anderes spüren, was wieder genauso neu ist. Also mir geht es darum, etwas zu tun, was scheinbar absurd ist, was scheinbar sinnlos ist und was komplett neu ist, was nicht zurückgreift auf vorhandene Erfahrungen, auf vorhandenes irgendwas und was ermöglicht, dass ich mal so eine Lücke in meinem Sein schaffe, wo nichts von mir da ist. Und in diese Lücke kann, muss nicht, aber kann, wenn ich es nicht drauf anlege, dass das jetzt passieren muss, sondern wenn ich dann einfach in diesem Moment in dieser Lücke bleibe, da kann was reinfließen, was Neues. Und da kann dann plötzlich ein Gefühl reinfließen, was nicht eine Wiederholung von irgendwas ist und was sich mehr nach Lebendigkeit anfühlt. Es kann passieren, es muss nicht passieren, es kann passieren. Aber es ist eine Möglichkeit.
Ja, richtig schön. Wir dürfen unbedingt rauskommen aus diesem ganzen Leistungsmuster von ich tue irgendwas um zu und ich muss jetzt, damit das und das passiert. Auch übrigens, nochmal so kleiner zusätzlicher Exkurs, völlig klar, weil die meisten von uns in ihrer Kindheit so konditioniert wurden, dass sie eben nur dann Liebe und Zuwendung bekommen haben, wenn sie auf eine bestimmte Art und Weise gewesen sind und funktioniert haben, brav gewesen sind, lieb gewesen sind, gefolgt haben, so, ja, dann haben wir Liebe bekommen und wenn wir nicht brav waren, wenn wir irgendwas getan haben, was wir nicht hätten tun dürfen, dann wurde uns ganz häufig Liebe entzogen und ich glaube, viele von uns wurden so konditioniert. Und das tragen wir heute immer noch so weiter. Und jetzt wollen wir dieses Muster ja lösen. Wir sind uns ganz oft darüber bewusst, dass es so ist. Aber wir benutzen genau das gleiche Muster, um zu heilen. Und das klappt so nicht. Und deswegen finde ich diese Absurdität, die du gerade angesprochen hast, super, super geil. Und wirklich, also das ist, glaube ich, der beste Rat, den man jemals geben kann. Geh da mit so einer richtig unschuldigen, kindlichen Neugierde ran und hab einfach nur Bock festzustellen, was in deinem Körper los ist. Und hab Bock darauf, diese Leere, die sich ja ätzend anfühlt, einfach mal so richtig im Kern zu erfassen. Und wenn wir die Bewertung rausnehmen davon, dass Leere schlecht ist, dann fühlt sich Leere gleich ganz anders an. Nicht, weil sie sich anders anfühlt, sondern weil wir einen anderen Blick darauf haben.
Ja, wir müssen dann nichts irgendwie verändern. Also Leere ist ja häufig so, oh Gott, wenn ich jetzt in dieser Leere bin, dann passiert ja nichts in meinem Leben, dann gibt es keine Weiterentwicklung, dann gibt es keinen, dann, ich muss doch jetzt irgendwas tun, weil das ist, ne? Also wenn wir sagen, ich gehe jetzt in diese Leere rein und ich bin einfach jetzt die Leere und das ist okay und dann liege ich da eben und merke so dieses Rauschen. Ich merke einfach nur, wie so Leben rauscht. So.
Ja.
Mehr nicht. Okay. Und es ist okay. Das Leben geht auch ohne mich weiter. Und ist nicht schlimm.
Ja.
Ja. Also dieser Moment des Loslassens, des Loslassens dessen, was uns so viel Leid verursacht, schaffen wir in so einem Moment, in dem wir da wirklich in diese Leere eintauchen und uns wagen einzutauchen und sagen, es ist okay, weil das ist Leben. Wir müssen Leben eh loslassen. Also können wir jetzt schon mal ein bisschen üben, im Moment der Leere einfach mal loszulassen und da zu sein.
Mhm.
Und dann entsteht was Neues, ja.
Ja, dann entsteht was Neues. Nur dann kann was Neues entstehen, weil dann lassen wir los. Wenn wir festhalten, entsteht nichts Neues. Wenn wir festhalten, bleibt ja alles, wie es ist, verstrudelt sich vielleicht sogar noch ein bisschen mehr in sich, wird dann zu einem richtig klebrigen Konglomerat aus irgendwas. Und wenn wir loslassen, kann es sich bewegen. Und vor allem, wenn wir, es hat doch die Qualität von Vertrauen und von Hingabe und von einverstanden sein damit, dass der Körper tut, was der Körper tut. Und wir stehen meistens im Weg, weil wir so rationalisiert sind und so sehr, mein Verstand sagt aber, da und da geht's lang. das macht halt die Arbeit unseres Körpers kaputt, ja, weil wir uns deswegen nicht wirklich drauf einlassen können, was unser Körper am besten kann, und das ist fühlen. Und wir haben so eine große Angst in uns, Gefühle zu fühlen. Und wir tun so viel, um Gefühle nicht zu fühlen, dass wir echt völlig übersehen. Das ist wirklich so, wie total blind dafür sind, dass Gefühle nicht gefährlich sind, dass Gefühle uns nichts anhaben können, dass Gefühle nicht bleiben, wenn wir reinschauen. Im Gegenteil, dass sie sich gerade dann weiterentwickeln. Und das ist doch die Essenz von Loslassen und von Bewegung und von Veränderung, das, was wir ja alle irgendwie möchten, und Freiheit und echter Nähe zu uns selbst.
Ja. Kommen wir immer wieder jetzt an den Punkt, wir wollten einen Podcast über, also eine Folge über Nähe und Distanz machen und merken, es geht eigentlich um Nähe und Distanz zu mir selbst.
Ja.
Bin ich mir nah oder bin ich distanziert? Zu mir, lasse ich meinem Körper wirklich, bin ich meinem Körper nah und lasse ihn das tun, was er gerne tun möchte? Oder versuche ich durch meinen Verstand, durch meine eigenen Dinge, die ich da so zusammendenke, etwas anderes, also meinem Körper daran, hindere ich meinem Körper daran, das zu tun, was er eigentlich tun möchte? Weil ich glaube, ich müsste etwas anderes tun und renne aufgrund meiner Gedanken irgendwelchen Dingen hinterher, das fasse ich mir gerade selber an meine eigene Nase. Weil wir haben jetzt gerade vor dem Podcastgespräch, habe ich erzählt, ich muss hier irgendwas ändern in meinem Leben. Ich renne meinem Leben hinterher. Ich komme zu nichts mehr. Mein Körper, der möchte tatsächlich was anderes. Also mein Vorteil ist, ich nehme es wahr und ich ziehe dann auch eine Konsequenz oder werde eine Konsequenz ziehen. Wie auch immer die aussieht, weiß ich noch nicht. Aber das ist halt das Wichtige. Nicht, dass man mal in so eine Situation kommt, wo man merkt, hier läuft irgendwas schief, sondern wie nah bin ich mir, dass ich es überhaupt merke und dass ich es so wichtig nehme und so ernst nehme, dass ich daraus etwas dann auch verändere. Ne? Also in meinem Fall, ich werde irgendwas verändern, was auch immer, wir werden es sehen. Ich hoffe nicht, dass ich den Podcast hier absage, aber ich glaube, den lassen wir. Ja, ich weiß noch nicht, was ich verändern werde. Irgendwas werde ich verändern. Ansonsten will mein Verstand irgendwo hin, wohin mein Körper nicht will. Und das sind die Vorboten für unglücklich sein. Und das hat man im Laufe des Lebens, dass man merkt, aha, okay, da gibt's einen Gap und den muss ich wieder schließen. So, das ist nah. Jemand, der sehr distanziert mit sich lebt, der macht das Ding über mehrere Jahre und endet im Burnout oder in der Depression oder in der Sinnlosigkeit seines Lebens. Ja, ich renne zum Glück erst 1,5 Monate. Was auch schon viel ist für mich.
Ja. Ja. Und das ist auch tough, also wirklich, das, wenn man so drüber redet, dann klingt das alles ganz leicht, aber wir dürfen auch mal benennen, es ist wirklich tough, so das mit das Schwierigste, was wir wahrscheinlich in unserer selbst kreierten Gesellschaft jetzt als rebellischen Akt wirklich tun dürfen, rauszugehen aus der Verstandskontrolle, die wir so unfassbar tief verinnerlicht haben.
Ja.
Und dem Zustand unseres Körpers oder der Sprache, den Botschaften unseres Körpers, irgendwann mal mehr Bedeutung zu geben, als dem, was unser Verstand die ganze Zeit produziert.
Ja.
Okay, bisschen,
weiter.
Bisschen ausschweifend.
Ja, aber finde ich super. Hätte ich nie gedacht, dass wir da hinkommen zu dem Punkt, wenn es um Nähe und Distanz geht. Ich dachte, wir reden jetzt die ganze Zeit über Beziehungen. Aber wir kommen wieder an den Punkt, wie immer, wir reden am Ende immer wieder um unsere eigene Verantwortung, um unser Sein mit uns selbst. Das, am Ende landen wir irgendwie immer wieder da.
Ja, wir scheinen da was Wichtigem auf der Spur zu sein, glaube ich. Also danke für die Frage.
Ja.
Schauen wir mal weiter. Wie kann ich die Dynamik durchbrechen? Einer sucht Nähe, der andere zieht sich zurück.
Im Prinzip genauso, wie wir es eben beschrieben haben. Nicht den Fokus darauf, der andere zieht sich zurück und wie kriege ich den wieder in meine Nähe, sondern wirklich bei mir anfangen, gucken, wie nah bin ich mir denn selbst. Weil häufig ist es so, wenn ich mir nah bin, verliert mein System, sage ich jetzt mal, meine Bedürftigkeit ein Stück weit. Das führt dazu, dass der andere mehr Raum bekommt, der Druck geht verloren, weil meine Bedürftigkeit im anderen energetisch sehr viel Druck erzeugt. Der andere denkt, ich muss jetzt ganz viel machen oder ich müsste jetzt machen, das erwartet sie. Oder eher, ich weiß nicht, was eine Frau oder Mann, egal. Das wird jetzt gerade erwartet. Und wenn ich wirklich mit mir selber so umgehe und mit mir selber nah bin und dann das, wovon wir gerade geredet haben, wirklich mit mir verbunden bin und nicht mit mir in Distanz bin, also was anderes, mein Körper was anderes will, als mein Kopf mir sagt, entsteht häufig eine komplett andere Beziehungsdynamik, weil der andere merkt, aha, sie oder er kümmert sich um sich selbst. Er kommt mit sich selbst, ist gut im Kontakt, also muss ich dafür nicht mehr sorgen. Und plötzlich entsteht wieder die Bereitschaft, auf den anderen zuzugehen. Also sehr viele Nähe-Distanz-Probleme in Beziehungen, wenn Menschen vermeidende Strukturen in sich haben, die riechen den Druck. Die riechen den auf so viel Entfernung. Da muss ich nur mal mit meinen Augen so ein bisschen so gucken und dann ist sofort bei dem anderen, geht schon mal gar nichts mehr, weil sofort meine Bedürftigkeit, ich möchte so gerne, dass du mit mir, ja, so. Und das ist halt etwas, was damit zu tun hat, ich möchte so gern, weil ich mit mir selber nicht angebunden, nicht nah bin, deswegen brauche ich von dir. Also meine Erfahrung ist, Menschen, die wirklich gut bei sich sind, die haben das nicht, die freuen sich, wenn sie in die Begegnung kommen, die sorgen dafür, dass sie immer wieder regelmäßig in Begegnung kommen und die sind auch nicht irgendwie sauer oder was auch immer, wenn der andere gerade nicht kann. Und sie können ganz gut, ja, die können ganz gut mit sich sein und mit sich nah sein. Also da entstehen diese Dynamiken gar nicht. Sven hat es wieder was mit mir selbst zu tun.
Voll schön. Klingt auch dann nach einer richtig freien Beziehung.
Da sollte es hingehen, ja.
Ja.
Weil ansonsten bleiben wir ja in diesem Ganzen, in dieser ganzen Dynamik, wenn ich sage, okay, was kann ich tun, damit mein vermeidender Partner jetzt auf mich zukommt? Vergiss es. Ja, du kannst natürlich anfangen zu manipulieren, du kannst kontrollieren, du kannst dich rar machen, dann kommt der andere mal wieder zurück. Aber das sind alles Strategien, die bringen nichts. Also dafür stehe ich jetzt auch nicht in meiner Beziehungsarbeit. Das gibt Strategien, es gibt Möglichkeiten, um einen Vermeidenden wieder auf dich aufmerksam zu machen, aber nur sehr kurzfristig. Sehr kurzfristig, weil sich ja in eurer eigentlich unten drunter in eurer Beziehungsdynamik ja gar nichts verändert. Eine Strategie verändert ja nicht. Bringt immer wieder aufs Gleiche. Das ist irgendwie so, als weiß ich nicht. Ja. Es ist totale Oberflächenpolitur und ich unten drunter habe ich irgendwie, weiß ich nicht, eine ganz andere Struktur und ich versuche immer irgendwas drüber zu packen, damit man die Struktur nicht merkt. Macht überhaupt keinen Sinn in meinen Augen.
Und das Problem ist aber, dass es ja funktioniert und es gibt uns immer diese kurzzeitige Bestätigung von wow, okay, ich habe jetzt genau das, was ich wollte. Dopamin kickt, Oxytocin kickt wieder rein, weil Nähe war plötzlich jetzt dann wieder da. Und dann lernt das Nervensystem, genau da geht's lang, weil genau da hält es uns in unserem bequemen, wenn auch ungesunden, aber sehr bekannten und bequemen Strudel drin. Und deswegen ist es ja auch so tough, da den Schritt rauszugehen und dahinter zu gucken und sich zu entscheiden, das Ganze mal anders zu betrachten. Und echter. Ja. Okay. Cool. Kann man das Nähe-Distanz-Problem alleine lösen oder braucht es Unterstützung?
Unterstützung ist immer gut. Also, ich finde, was ist daran schlecht, sich unterstützen zu lassen? Man kann das Nähe-Distanz-Problem alleine nicht lösen, wenn man glaubt, ich habe ein Nähe-Distanz-Problem, weil ich mich ja dann immer in meinem Nähe-Distanz-Problem aufhalte. Also es braucht, wenn ich es schaffe, zu sagen, okay, etwas in mir ist mit Nähe und Distanz nicht so ganz im Balance und jetzt versuche ich mal in mir selber wahrzunehmen, wie gehe ich mit Nähe und Distanz mit mir um. Und wenn ich sehr reflektiert bin, wenn ich wirklich sehr, sehr auch ein Stück weit gnadenlos mit mir bin, dass ich sage, ich rede mir die Dinge hier nicht mehr schön. Ich gucke mir ganz genau an, was ich hier mache mit mir und meinem Leben. Und mir geht's wirklich darum, in den echten Kontakt mit mir zu treten. Dann kann ich tatsächlich mit mir ganz schön viel alleine auch machen. Aber dazu brauche ich wirklich eine radikale Ehrlichkeit mit mir selbst. Ja, wenn ich das habe, kann man sehr viel alleine schaffen. Über Reflexion, Meditation, wirklich tiefen Kontakt mit sich, aushalten von, nicht aushalten, sondern sein mit Leere, sein mit diesem leeren, dumpfen Raum auch mal, sein mit all den Zuständen, die ich in mir habe und das nicht als etwas zu erleben, was ich weghaben möchte, sondern als etwas, was eine Informationsquelle für mich ist. Und jetzt nehme ich diese Informationsquelle und versuche zu verstehen, was mein Körper, was meine Seele, was auch immer mir sagen möchte. Und damit, dann, das kann man ganz gut alleine machen. Aber auch das ist schöner, würde ich sagen, im Austausch mit anderen, indem ich mich immer mal wieder mit anderen austausche oder mich unterstützen lasse. Ansonsten Beziehungsdynamiken. Man bleibt sehr schnell in seiner eigenen Suppe. Da würde ich mir schon Unterstützung suchen, weil es ist ganz, ganz selten so, dass beide so wahnsinnig gut bei sich sind, reflektiert und immer die Verantwortung bei sich selbst, zu sich selber holen. Also beide und nicht einer im Anfassungsverhalten ist und nicht einer irgendwie versucht, dann doch wieder die Schuld zu geben und nicht einer sagt, ja, aber da müsstest du doch mal hingucken. Das ist super schwer. Also das ist echt, ich kenne niemanden, der das gut kann. Also ich würde jeden Menschen, auch ich mit meinem Mann, wir haben uns Unterstützung gesucht, wenn wir verstrudelt waren und wir würden es auch immer wieder, wenn wir wieder an Punkte kommen, also das ist immer gut, einen Blick von außen zu bekommen, einfach um nochmal anders reflektierend auf sich selbst zu gucken.
Ja. Und egal, wie professionell man selbst irgendwie ist oder wie viel Wissen man hat oder auch Erfahrung man hat irgendwann immer dieses Gefühl von, da ist jetzt eine Wand und alleine komme ich an dieser Wand nicht vorbei. Und dann ist es gut, jemanden zu haben, der einen an die Hand nimmt. Ich mache das genauso. Ich kriege die Wand richtig konkret mit. Ich merke richtig, alles klar, da ist die Wand. Jetzt renne ich zu meiner Lieblingsmentorin und dann wird die Wand eingerissen, liebevoll. Und ich bin auch der Meinung, als Menschen, als soziale Wesen, wir brauchen andere Menschen. Wir brauchen nicht den konkreten Menschen, aber wir brauchen uns einander, miteinander. Wir funktionieren über Spiegelneuronen, wir funktionieren über Koregulation, wir funktionieren darüber, dass wir uns gegenseitig unsere Themen reflektieren und uns spiegeln, was da in uns vorgeht. Und wir erfahren uns ja übereinander. Wir können uns in unserem Ich-Raum auch ein Stück weit erfahren, aber niemals so umfangreich wie mit Menschen. Erst dann wird's ja komplett.
Genau.
Also Unterstützung vielleicht gar nicht unbedingt nur auf die professionelle Unterstützungsebene, natürlich auch da, aber das darf auch deine beste Freundin sein, deine Mama sein, dein Nachbar sein, irgendeine Volleyballgruppe sein, ne? Also so, es geht um den Kontakt und den wie begegne ich auch mir selbst in dem Kontakt. Okay, sehr gut. Das ist eine interessante Frage. Ich weiß gerade nicht, ob ich sie richtig begreife. Ich lese sie einfach mal vor. Eigene Grenzen, in Klammern Werte, verletzen das Freiheitsbedürfnis des anderen. Was tun?
Da würde ich... Werte verletzen das Freiheitsbedürfnis des anderen. Mein Wert ist Treue. Ich spinne jetzt einfach mal, ja? Mein Wert ist Treue und das verletzt das Freiheitsbedürfnis des anderen, weil der sich gerne ausprobieren möchte und weil er gerne oder sie gerne andere Dinge noch im Leben erfahren möchte. Das kann man mit allen möglichen Dingen, also Werten, so machen. Meine Werte sind ja nicht dazu da, dass jemand anderes sie erfüllt, sondern meine Werte sind dazu da, dass ich in mir eine Orientierung, wieder ich mit mir, ist langsam langweilig, aber ist sowas, dass ich in mir eine Orientierung habe, wie ich mein Leben leben möchte. Nicht, um dem anderen zu sagen, wie der sein muss. Also wenn ich in mir den Wert Treue habe, bleiben wir mal bei dem Beispiel, weil wir wissen nicht, worum es da geht, um welchen Wert. Nehmen wir mal an, ich habe den Wert Treue und mein Partner, der möchte aber gerne in einer offenen Beziehung leben. Und für mich bedeutet Treue Monogamie, weil Treue kann ja auch was anderes bedeuten. Ne? Treue kann auch sein, wir haben ein tiefes Vertrauen zueinander, wir sind einander treu, ehrlich in Kontakt. Und das bedeutet aber nicht, dass wir uns sexuell monogam miteinander dass wir sexuell monogam miteinander sind. Also viele, viele Polypaare, die sagen durchaus, dass sie sich treu sind, obwohl sie auch noch andere Menschen lieben. Ne? Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, je nachdem, ja, wie ich das definiere. Aber nehmen wir mal an, ich definiere Treue über Monogamie. So, dann kann ich mir sagen, okay, ist das denn wirklich dann Treue mein Wert? Oder ist Monogamie etwas, was mir Sicherheit gibt? Wenn mir Treue mein, und für alles andere würde mir keine Sicherheit geben, dazu kann ich stehen. Da kann ich sagen, mein Nervensystem kriegt alles andere nicht hin und deswegen kann ich in so einer Beziehung nicht sein. Und da müsste ich die Konsequenz ziehen, dass ich in dieser Beziehung nicht sein kann, weil ich das so nicht möchte und nicht der andere, der sich in seiner Freiheit eingeschränkt fühlt. Also es ist immer ich, die etwas ändern möchte, wenn es um Werte geht. Ja, also wenn es um meinen Wert geht, den ich in der Beziehung nicht leben kann, muss nicht der andere was verändern, sondern ich darf dann etwas verändern. Weil es ist ja mein Wert. Ich sollte niemals davon ausgehen, dass andere Menschen meinen Wert teilen. Wenn sie das tun, dann ist das schön. Aber wenn sie es nicht tun, muss ich eine Konsequenz ziehen. Weil ansonsten ist es ein Überstülpen meines Wertes, ein Überstülpen. Also es ist eine Übergriffigkeit. Deswegen, wenn es um Grenzen geht, dann wird es übergriffig auf der anderen Seite. Also nicht der andere verletzt meine Grenzen, sondern ich werde übergriffig, wenn ich möchte, dass du so lebst, wie es mein Wert mir sagt. Ich kann meinen Wert mitteilen. Ich kann sagen, das und das ist für mich wichtig. Darum da orientiere ich mein Leben dran. Und ich finde es schön, wenn du damit achtsam umgehst. Dann kann der andere sagen, okay, das respektiere ich. Ich gehe damit achtsam um. Wenn ich damit nicht achtsam umgehen sollte und es mir nicht auffällt, dann teile es mir bitte mit, dass ich es korrigieren kann. Wenn der andere aber sagt, nee, das ist überhaupt nicht mein Wert, das will ich nicht und außerdem beschneidet mich das in meiner Selbstbestimmung, dann muss ich eine Konsequenz ziehen. Nicht der andere. Weil der darf das ja sagen. Also erstmal gucken, kriegen wir einen Konsens? Und wenn wir keinen Konsens bekommen, dann muss ich sehen, wie ich damit, was für eine Konsequenz dann auf meiner Seite angebracht ist. Alles andere wäre übergriffig.
Ja.
Weiß nicht, ob ich die Frage so richtig verstanden habe, aber wenn das, also würde ich so in diese Richtung denken, egal was es jetzt für ein Wert ist. Werte, die sind immer nur unser eigenes Rückgrat. Und jeder Mensch hat sein eigenes Rückgrat, seine eigenen Werte und sollte nach diesen Werten sein Leben leben, beziehungsweise wenn er merkt, das fühlt sich nicht mehr stimmig an, dann diese Werte korrigieren.
Und auch hier machen wir immer ganz viele tolle praktische Übungen auch auf unseren Seminaren, die, finde ich, immer super aufschlussreich dann sind, weil das Thema Werte ist ja ganz oft sowas sehr Theoretisches und das kann man immer schlecht greifen, aber man kann da echt schöne Sachen mitmachen, dass es am Ende dann klarer ist. Werbeblock Ende.
Genau.
Gut. Drei Fragen noch. Wie kann man Verbindung, Nähe in Beziehung oder zu sich selbst leben, wenn man dies selbst nicht als Kind erfahren hat? Woher soll man wissen, wie sich das anfühlt?
Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr schwierig zu beantwortende Frage ist, weil dazu braucht es wirklich auch einen langen Prozess, einen therapeutischen Prozess und ein neues Beziehungserfahrungserlebnis. Ja, sei es mit einer therapeutischen Person oder mit anderen Menschen, wie auch immer. Wenn wir nicht wissen, wie sich Nähe anfühlt, so dass sie einem gut tut, ne, weil es geht ja darum, also wie sich irgendwie Nähe anfühlt, die einem nicht gut tut, das weiß dann meistens so ein Mensch. Aber wie fühlt sich denn Nähe an, dass ich darin mich entspannen kann, dass ich mich darin hineingeben kann, dass es ein angenehmes Gefühl ist, dass ich es nicht als Gefahr erlebe oder als, ich hatte mal einen Coachy, dem haben sich immer die Haare aufgestellt. Wenn er berührt wurde von seiner Partnerin und es war nicht alles okay zwischen denen. Also das war dann schon schwierig, da konnte er keine Nähe zulassen. Und im Prinzip gibt es dafür auch wieder keine, jetzt mach mal das und mach mal das und mach mal das, keine Tipps und Tools, sondern das ist ein Prozess, wie lerne ich Vertrauen in Menschen zu haben bedeutet, wie lerne ich, mich selber in Kontakt mit anderen Menschen so wahrzunehmen, dass ich mich immer mehr öffnen und lösen kann, dass ich immer weniger von meinen Ängsten, von meinen Bedrohungsgefühlen gelenkt werde, also dass das Angstzentrum nicht angeht, dass mein Schutzmechanismus nicht sofort hochfährt, sondern Stück für Stück zu lernen, also da ist sehr viel Vertrauen mit drin. Wie kann ich wirklich einem anderen Menschen vertrauen, so dass ich mich sicher fühle, dass ich lerne, dass sich öffnen und Nähe zuzulassen gleichzeitig in mir auch ein Entspannungsgefühl verursacht. Weil es geht in meinen Augen darum, kann sich mein Körper in der Nähe eines anderen Menschen entspannen oder bleibt er angespannt? Ja, Menschen, die nicht gut mit Nähe können, die sind angespannt, wenn sie mit Nähe in Berührung kommen. Also braucht es im Prinzip auch wieder dieses körperliche Lauschen. Wie viel Nähe kann ich heute schon zulassen und gleichzeitig in einem offenen Gefühl bleiben. In dem Moment, wo sich mein Körper zusammenzieht, da nicht weitergehen, das ist aber der therapeutische Prozess, da nicht weitergehen, sondern da erstmal sein und da erstmal in Kontakt kommen. Und vielleicht kann man das nächste Mal den nächsten kleinen Schritt machen. Wenn man so das in Beziehungen macht, das geht in Beziehungen, aber es braucht zwei sehr, sehr achtsame Menschen, die sich ganz, ganz langsam Stück für Stück lernen, nahe zu kommen. Also wenn einer diesen angespannten Körper hat, zu lernen, aha, okay, es passiert nichts, heute lasse ich mal ein bisschen mehr Nähe zu und der andere muss damit auch völlig okay sein, ansonsten funktioniert es nicht. Wenn der andere sagt, ja, aber gestern hast du ja mehr Nähe zugelassen als heute, ist ja wieder mal überhaupt kein Fortschritt, ja, das kann man vergessen, da passiert gar nichts. Also, dass wir lernen, es ist okay, mit meinem Gegenüber, so wie ich gerade Nähe fühle oder fühlen kann oder zulassen kann, ist es alles okay. Wenn ich es heute mehr kann, morgen weniger kann, auch das ist okay. Und ich bekomme den Raum, deswegen therapeutischer Raum, ich bekomme den Raum, immer wieder meinen Körper neu zu erfahren, wie meine Erfahrungen mit Nähe sind. So kann ich es lernen, wenn ich es als Kind nicht gut erfahren habe.
Und vielleicht auch noch als Ergänzung, unser Körper kann das, also auch wenn wir als Kind nicht diese Erfahrung gemacht haben, hat unser Körper im erwachsenen Zustand trotzdem die Fähigkeit, dahin zu kommen. Er darf sich nur so ein bisschen wie daran zurückerinnern und üben, da zu bleiben, weil eben ganz viel, wie du auch schon schön gesagt hast, Spannung im Körper vermeidet, dass wir genau in diesem Zustand sind, in diesem ventralvagalen Zustand, der genau dafür gedacht ist, Verbundenheit, Nähe, Hingabe, Präsenz und so weiter zu spüren. Genau, ja. Okay. Wie gehe ich damit um, dass er von ganz nah zu extrem weit geht? Also, ja, so ganz viel Nähe und dann wieder mehrere Tage lang nicht melden. So genau. Ganz ambivalent.
Genau, ja. Genau. Ja, das sind im Prinzip dann diese ambivalenten Bindungsstile, die sich nach ganz viel Verschmelzung sehnen, weil in der Verschmelzung, in der großen Liebe, in diesem wunderbaren Gefühl, wir sind eins, man glaubt, dass das ist dann letztendlich Liebe und aber merken, dass man darin sich verliert und deswegen wieder ganz, ganz, ganz viel Zeit für sich braucht, um sich selber wieder zu finden. Also mit diesem, wenn ich mit dir bin, verliere ich mich und deswegen muss ich wieder mit mir sein. Und wenn wir aber aus der Distanz wieder aufeinandertreffen, da ist so viel Sehnsucht und so viel Sehnsucht entstanden, dass das, was wir leben in der Intensität, sich so großartig anfühlt. Und das ist dann die große Liebe und wir uns darin in der Verschmelzung finden. Und beides sind Zustände, die eher eine sind Zustände, die etwas kompensieren. Ja, also aha. Verschmelzung kompensiert etwas und dieses, ich muss jetzt ganz weit weg, um wieder irgendwie mich zu finden und um mein eigenes Leben zu leben und in meiner Autonomie irgendwie mich selber wieder wahrzunehmen und dich habe ich überhaupt nicht mehr im Blick, weil das ist mir gerade alles zu viel geworden, too much geworden. Bei beiden kompensiert man etwas was man in sich nicht halten kann, nämlich den tiefen Kontakt mit sich selbst. Deswegen muss man in die Distanz zu sich gehen. Oder wenn man dann wirklich mit sich in Berührung kommt für einen Moment, das auf den anderen zu stülpen und dann in diese Verschmelzung zu gehen, weil man auch den Kontakt mit sich selber nicht halten kann. Also in der Verschmelzung kann ich auch den Kontakt mit mir nicht halten, sondern ich halte den Kontakt im Prinzip im Festhalten mit dir und im Verwursteln mit dir und merke dann irgendwie, oh Gott, ich bin ja gar nicht mehr da und dann muss ich mich wieder wegstoßen. Ja, und dann kriege ich wieder ganz viel Sehnsucht nach dir, nach diesem wunderschönen Gefühl, weil das hat ja so unheimlich viel Dopamin in mir ausgeschüttet. Ich muss aber erstmal gucken und dann ist die Sehnsucht irgendwann so groß, dass ich wieder in die Verschmelzung mich reinziehen lasse und dann muss ich mich wieder wegstoßen. Also das ist alles eine Beziehungsdynamik von zwei Menschen, die sich nicht wirklich nahe sein können. Also auch hier wieder, der Weg geht immer nur, okay, da ist was in mir, dass ich Angst vor Nähe habe, Angst vor Nähe zu mir und Angst vor echter Begegnung mit dir, dass ich die Begegnung mit dir nur über die Verschmelzung hinkriege oder über die Projektion, wenn ich ganz weit weg bin. Ja, dann kann ich auch wieder alles in dich hineinprojizieren und irgendwann habe ich so viel in dich hineinprojiziert, dass ich wieder unbedingt mit dir zusammen sein will, aber es ist alles nur Projektion. Und wenn ich mit dir zusammen bin, merke ich, im ersten Moment fühlt es sich super toll an, aber im zweiten Moment merke ich, ah, das ist ja gar nicht so und dann muss ich wieder weg. Und dann fange ich wieder von vorne an zu projizieren. Und da zu merken, aha, okay, es ist alles meins, es ist eher meins. Und wer weiß, wie wir überhaupt, ob wir überhaupt eine Beziehung hätten, wenn wir wirklich bei uns selber ankommen würden. Und das ist ja die Angst dahinter. Was passiert, wenn wir wirklich, ja, mit uns selbst okay sind, wollen wir dann diese Beziehung überhaupt noch haben? Oder ist diese Beziehung einfach nur der Ausdruck der inneren Sehnsucht nach Verschmelzung, des Festhaltenwollens und des, ich will aber jemanden in meiner Fantasie haben, um nicht ganz alleine zu sein? Das ist dann wieder auf der Autonomie-Seite, die dann trotzdem irgendwo jemanden braucht, weil wenn ich jemanden in meiner Fantasie habe, dann fühle ich mich nicht ganz so alleine. Schöne kleine Anekdote aus meiner Kindheit oder aus meiner Kindheit. Ja, schon, ich war noch Kind. Also ich war so 12, 14, 13, Teenager. Ich war ja früher immer verliebt. Solange ich denken kann, ich war immer verliebt. Ich habe immer ganz viel projiziert. Und ich habe mir immer irgendjemanden genommen, auf den ich dann alles rauf projiziert habe, in den ich mich dann verliebt habe. Es brauchte gar nicht viel. Hauptsache, ich war verliebt. Das war so mein Zustand, in dem habe ich mich wohlgefühlt, weil ich sehr viel mit mir alleine war und durch dieses immer verliebt sein war eine Menge los in meiner inneren Welt, weil ich konnte immer ganz viel projizieren, konnte ganz viel auf diesen Menschen drauf projizieren, von meinen Gedanken, Vorstellungen, Wünschen, hatte häufig gar nichts was mit dem Menschen zu tun. Und eines Tages, ich weiß noch ganz genau, ich bin mal irgendwie abends über so einen Parkplatz gelaufen und dann habe ich gemerkt, oh Gott, ich bin gar nicht verliebt, da ist gerade niemand. Das war so ein Schock. Ich war so schockiert, dass ich wusste gar nicht, wohin soll ich denn jetzt mit meinen ganzen Gefühlen? Da ist ja gar keiner, weil ich hatte so viele Gefühle in mir und ich wollte sie so gerne auf jemanden drauf projizieren, aber ich hatte niemanden. Und dann bin ich in diesem Zustand nach Hause gelaufen und dann habe ich in meinem Kinderzimmer, so wie man halt so Schauspieler häufig so, damals waren so Schauspieler, so wie man halt so Stars so an den Wänden gepappt hat, so Idole und so. Und dann habe ich damals Alain Delon war zu meiner Zeit so ein total schöner Mann, Schauspieler. Viele kennen ihn vielleicht gar nicht mehr, aber damals war das so ein richtig schöner Mann. Und da dachte ich, okay, der. Der hat mich in Alain Delon verliebt und meine ganzen Vorstellungen in diese Schauspieler reingekippt. Ich weiß es noch so genau, wie das ist mir so hängen geblieben, weil es hinterher habe ich irgendwie gedacht, was machst du hier eigentlich? Oder ein bisschen später, als ich dann auch schon, da war ich glaube ich 17, da habe ich immer noch dieses Ding, mit dem ich habe so meine ganzen Vorstellungen und so, was ich so habe und wie sich Liebe anfühlt und Verschmelzung und wie schön das alles ist. Und dann hatte ich einen Freund oder ich hatte dann immer mal so einen Freund so und dann bin ich mit dem im Kino gewesen und habe dann einen Liebesfilm gesehen und dieser Liebesfilm, das war so Hollywood und Romantik und Verschmelzung und alles war so schön. Und dann habe ich mir so den angeguckt und dachte, nee, das ist nicht. Also auch so viel projiziert in Liebe und in alles. Ich habe den Menschen an meiner Seite null wahrgenommen, sondern versucht dann Hollywood in denen zu projizieren und gemerkt, dass der arme Junge in dem damals noch, dass der das natürlich niemals leisten kann, was so ein Hollywood-Film einfach so vor die Füße schmeißt. Und habe ich dann meistens getrennt, weil ich gedacht habe, nee, das ist es nicht. Ja, das macht alles Projektion. Der Mensch hat damit gar nichts zu tun an meiner Seite. Gar nichts. Ich habe das ziemlich lange gemacht, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ja, und was deine Prognose, hört das irgendwann auf?
Ja, natürlich. Natürlich. Also in dem Moment, wo du wirklich aufhängst in deinem Wunschdenken und in deiner Blase zu sein und wirklich sagst, so, und jetzt gucke ich mir mal an, was ist denn wirklich Menschsein? Was ist denn Leben? Was ist denn wirklich ich? Was bist du? Ich versuche mich mit dir echt auseinanderzusetzen. Und dieser ganze romantische Kladderadatsch, diese ganze Zuckerguss, den trage ich jetzt einfach mal ab, auch auf die Gefahr hin, dass dann am Ende eine relativ nüchterne Realität übrig bleibt. Aber das ist wenigstens das, womit ich dann noch umgehen kann, was dann auch wirklich echt ist. Und wenn du irgendwann einmal gemerkt hast, das ist jetzt wirklich echt, auch wenn es keinen Zuckerguss mehr hat, aber es ist eine echte Tomate und eben keine, was auch immer. Ja, es ist halt so, mit allem drum und dran. Dann willst du nie wieder den Zuckerguss oben drauf haben. Nie wieder was Unechtes. Dann sagt man, okay, das ist jetzt nicht schön. Das tut jetzt weh. Wäre schön, wenn es anders wäre, aber es ist nun mal nicht so. Wir sind nun mal nicht in einem Wunschkonzert und jetzt versuche ich da, ja, gucken, was hat's mit mir zu tun? Was kann ich das Bestes jetzt? Was kann ich das Beste draus machen? Und wenn ich gerade keine Lösung finde, ist erstmal da lassen, das Problem bestaunen, sagen, ja, okay, hier ist was. Finde ich jetzt keine Lösung, finde ich jetzt keinen Weg, brauche ich eine Pause. Denk mal an meinen kleinen Zeh, versuch mal einen neuen Raum zu schaffen. Geh mal atmen, geh mal schlafen, esse erst mal. Und dann gucke ich mal mit ein bisschen Distanz nochmal genauso drauf, auch nüchtern und auch liebevoll. Und vielleicht entsteht ja ein neuer Raum. So gehe ich momentan mit Schwierigkeiten und Problemen um. Und meistens entsteht dann auch tatsächlich was Neues.
Kann ich jetzt gar nicht so viel zu sagen, muss ich jetzt selber erstmal sacken lassen, den Zuckerguss. Letzte Frage.
Okay. Kommen wir wieder zurück in die Realität.
Woran erkenne ich, dass ich bereit für eine Beziehung bin, wenn ich einen großen Freiheitsdrang in mir spüre?
Also ich finde, dass man in Beziehungen sein darf und gleichzeitig sich sehr frei bewegen darf. Ich finde nicht, dass wenn ich einen großen Freiheitsdrang habe, es ausschließt, in Beziehungen zu sein, sondern es mir zeigt, aha, wenn ich in Beziehung gehe, dann mit einem Menschen, der mich einfach sein lässt und der mit mir in Verbindung treten möchte. Also, dass ich mich nicht in meinem Freiheitsdrang einschränken muss. Also, immer wieder, wenn wir in Beziehung sind, dann wünschen wir uns ja, mit dem anderen in Kontakt zu gehen. Und wenn ich einen großen Freiheitsdrang habe, dann verbinde ich oder etwas in mir verbindet meinen großen Freiheitsdrang mit meinem Wunsch, mit dir in Kontakt zu treten, aber immer nur, dass es frei anfühlt und nicht eben, indem ich mich jetzt versuche, dir anzupassen, dem, was du brauchst. Also wenn, weißt du, was ich meine? Wenn beide wünschen, Kontakt zu haben und beide wünschen, sich frei im Leben bewegen zu können, dann gibt es kein Problem, weil sich beide beides wünschen und weil bei beides gleichzeitig da sein darf. Der Kontakt, den wir miteinander erleben, das Verbundenheitsgefühl, das wir uns beide wünschen und unser eigenes Leben, in dem wir uns frei bewegen wollen. Und wenn beide sagen, uns ist das beides wichtig, Verbundenheit zu erleben und Autonomie und Freiheit zu erleben, dann findet man Wege in einer Beziehung, beides zu leben, ohne dass es weh tut. Ich bin davon felsenfest überzeugt und versuche das auch genauso in meinem Leben zu leben. ich glaube, das ist auch dauerhaft die einzige Möglichkeit, also die einzige Möglichkeit, um dauerhaft wirklich in Liebe miteinander verbunden zu bleiben, indem wir uns immer in unserem eigenen Leben frei bewegen dürfen.
Und um dir das mal zu feedbacken, du machst das echt gut. Also wir haben ja keine Beziehung, aber wir haben trotzdem eine zwischenmenschliche Beziehung. Und ich habe dadurch das Konstrukt von wir lassen einander frei und wir begegnen einander wirklich ganz neu kennengelernt. Mhm. Einfach weil du das wirklich verkörperst, privat auch.
Schön.
Richtig. Mhm. Voll.
Ja.
Voll. Ja. Ganz neue Erfahrung, ist richtig krass.
Okay.
Mhm. Ja, schön. Ja. Das war meine Frage, deswegen danke für die Antwort.
Ja, war heute wieder was Persönliches von uns auch geteilt. Finde ich schön.
Ja, ja. Ja, schöne Folge.
Ja, finde ich auch.
Ich mag sie jetzt schon. Ich freue mich schon drauf, sie jetzt gleich zu schneiden und nochmal in alles reinzuhören.
Gut. Dann würden wir uns wieder freuen, wenn ihr unseren Podcast, wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert, vielleicht einen Kommentar hinterlasst. So unterstützt ihr uns, dass der Podcast sichtbarer auch für andere Menschen wird. Und vielleicht mögt ihr auch auf YouTube mal gucken. Dort seht ihr den Podcast vis-à-vis. Also da sind wir auch mit Bild dabei. Wer den Podcast jetzt bei Apple Podcast hört, da ist ja kein Bild dabei. Und genau, würden wir uns auch sehr freuen, wenn ihr uns da tatkräftig unterstützt und gerne alle Kommentare, wir lesen sie alle und dürfen auch kritische sein, das ist total in Ordnung. Also wir lesen, wie gesagt, alles sehr, sehr gerne. Und wenn ihr Fragen habt, dann gerne her damit. Mal schauen, was unser nächstes Thema sein wird. Aber schreibt uns gerne eure Fragen. Ihr findet alles in den Shownotes. Auch die Seminar-Informationen findet ihr in den Shownotes. Unsere Inner Circle Community, mit der ihr mit uns wöchentlich gut in Kontakt sein könnt, wenn ihr das mögt, findet ihr auch in den Shownotes. Also alles, was dazu gehört, wenn ihr da wirklich tiefer einsteigen wollt und nicht nur Podcast hören, was natürlich auch super ist.
Yes.
Okay, gut.
Dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.